So, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kameraden von den Bürgervereinen Schildach und Wolfach, liebe Freunde vom Initiativkreis des Historischen Vereins Schildach-Schinkenzell, ja, liebe Lehngerichter und natürlich auch Lehngerichterinnen, das war also die erste Kritik an meinem Vortragstitel, wo bleiben denn die Lehngerichterinnen? Ich kann Ihnen versichern, ich sehe gerade die Frau Nurfer, sie sind immer mit dabei. Kürzlich stand einer bei mir an der Haustür, um die Wasseruhr abzulesen. Da ich wusste, dass er an der alten Schildacher Gemarkungsgrenze wohnt, war meine Frage so einfach wie schlicht. Herr Brenn, ich habe Sie vorhin gehört, Herr Brenn, wohnen Sie eigentlich in Schildach oder in Legricht? Die Antwort kam wie aus der Pistole geschossen. In Legricht, bei Legrichter. Auf die Nachfrage, ob da denn ein Unterschied sei, meinte er kurz und trocken, ich behalte Legrichter das Land. Damit war die Rätselfrage gestellt, die mich nun fortan beschäftigen sollte. Was ist eigentlich dieses Lehngericht und wer oder was sind die Lehngerichter, natürlich auch die Lehngerichterinnen? Zur Klärung gehe ich erst einmal zurück in meine Kindheit am Schildacher Schleifengrün zur Nachbarin von Zweisgerbers, Frau Rotwein, die mir als Bub erzählte, ach, sie sei von der Weide, wo immer das sein mochte. Auch hatte sie eigenartige Wörter, ein Kluf, ein Strähl. Und zu Besuch kamen Frauen, die anders angezogen waren. So zeigten sie sich auch sonntags, wenn sie die Freitreppe zur evangelischen Kirche hinaufstiegen, von hinten doch recht wohlgeformt, was sicher an den schweren, langen Trachtenrücken lag. So bekam ich schon früh, wenn ich mich richtig erinnere, schon früh ein ganz bestimmtes Lehngerichtbild von liebenswerten Menschen, die ihre Verwandtschaft pflegen und im Dialekt auch ein bisschen anders sind. Dann hatten sie noch ein eigenes Rathaus im Vorstädtle mit dem Weidemateis, immer im Trachtenkittel, und dem Kramer Gustav mit dem nur einen Arm, den anderen hatte er, wie er mir erzählte, bei einem Flugzeugabschuss verloren. Irgendwann stand dann auch die Erkundung dieses Lehngerichts an, Sonntagnachmittags im grünen Baum, einer Arbeiterwirtschaft, wie mir mein Vater erklärte. Den Pflug suchten eher die Geschäftsleute auf. Die tranken Wein, die Arbeiter Bier. Mit den Kameraden marschierten wir dann auch auf die Heuwies oder ins Reichenbächle zum Speckfestbar bei der Frau Breithaupt, wo die Portionen immer gewaltig waren. Zum hinteren Lehngericht gehörte das Zügle, das uns Oberschüler damals in den 50er Jahren nach Schramberg brachte, zusammen mit den Arbeitern der Majolika und Junghans. Im Winter hatte das so öfters seine Tücken, wenn die Lok durchdrehte und sie mit mehr Dampf immer mal wieder neue Anläufe machen musste. Lehngericht, das war mir klar, das war doch anders als das Städtle mit seinen Gassen, ein Haus beim anderen, alles irgendwie eingezwängt, mit Geschäften, Werkstätten und Wirtschaften, wo das Leben nur so rumorte, während umherum eben das Gegenteil war. Einzelne Höfe, bäuerliche Tätigkeit, Vieh, alles ländlich-sittlich, wie man so schön sagt. Ob der Lehngerichter sie vielleicht daraus erklären lässt? Dies fragte ich kürzlich, ich traf sie auf der Heuwies, die Frau Brotbeck vom Hunsel. Ich möchte sie gern zitieren und fragen, ob ich sie zitieren darf, aber glaubt, ich habe sie nicht gesehen, dann mache ich es einfach, ohne sie zu fragen. Sie meinte, nun, die Lehngerichter lebten immer sehr eigenständig. Auf sich angewiesen mussten sie ein Leben lang ein Anwesen mit Vieh- und Waldwirtschaft erhalten. In die Situation gerieten sie meist nicht aufgrund eigener Entscheidung, sondern durch familiäre Zwänge wie Erbrecht und auch Heiratspolitik, was sie so prägte, dass aus ihnen ein eigener Schlag wurde. Selbstbewusst, mit Stolz und Verantwortung gegenüber dem eigenen Sach, was sie auch zeigten durch ihre Tracht in der Kirche und Städtle auf den Ämtern. Es konnte, meine sehr verehrten Damen und Herren, nicht anders sein. Die Landschaft und die durch sie gegebenen Existenzbedingungen gestalteten die Menschen, gestalteten ihr Verhalten, ihre Mentalität die bei halt erledigt war. An dem Punkt setzte dann auch meine historische Arbeit ein, mit einem kaum lesbaren Dokument aus dem Stadtarchiv betitelt, eigenartig betitelt, Herkommen und Freiheiten der Lehnleute von Alters her. Das war bei genauerem Reinschauen nun nichts weniger als eine alte Rechtsaufzeichnung aus dem uns doch sehr fernen Mittelalter, die das damalige Leben der Lehnleute, wie die Lehnrichter damals hießen, geregelt hat. Hier eines dieser Rechte, zitiere, wer ein Haus bauen will, der darf das Holz dafür hauen, und zwar auf dem Wald der Herrschaft. Nun, das war klar ein Privileg, ein Vorrecht, wie es nur in waldreichen Regionen bestand und das offensichtlich einmal die Ansiedlung erleichtern sollte. Dieses Recht muss also sehr alt sein und vielleicht auf die Zeit der Besiedlung zurückgehen. Zeuge dieser Epoche ist ja unsere Willenburg, die etwa um 1200 bereits erbaut wurde. Dieses Recht aufs Bauholz. Jeder Lehnrichter, der bauen wollte, konnte das Holz aus dem Gemeindewald holen. Also dieses Recht aufs Bauholz bestand bis 1938, als Bürgermeister Bühler es damals begrenzte. Aber noch 1974, als der verdiente Fahrenhalter Kasper ein Haus für den Lebensabend bauen wollte, beschloss der Gemeinderat, das war unser letzter Beschluss des Nebengerichter Gemeinderats, ich zitiere, er soll einen Stamm mit zwei Festlehrer erhalten, muss ihn aber selber fällen. Hier wirkten die alten Holzrechte, die alten mittelalterlichen Holzrechte letztmals nach. Mit der Eingemeindung ging diese Tradition, ich möchte sie nennen, Tradition innergemeindlicher Solidarität, dann wohl leider verloren. Noch ein zweites altes Recht. Wenn ein Lehnsmann Wald hat, darf er darin hauen. Kurz und prägnant, wenn er Wald hat, darf er darin hauen. Das war nun nichts anderes als die freie Verfügung, man musste nicht fragen, über den eigenen Waldbesitz. Das heißt, wer Wald hat, konnte darin Holz machen und konnte es eben auch verwerten, wie er wollte, damit zum Beispiel Handel treiben, einschließlich des Transports durch Klöserei. Lehngerichter Waldbauern konnten also auch Schiffer sein und so ihre Höfe auf eine breite Grundlage stellen. Auch das ist meines Wissens relativ einmalig und gehört zu den Privilegien, zu den Vorrechten, die eine Existenz im Wald überhaupt möglich machen sollten. Diese Waldnutzungsrechte hatten enorme Bedeutung natürlich. So hielten sie, wie ich meine, die Lehngerichter davon ab, sich an Rebellionen gegen die Obrigkeit, den armen Konrad und den Bauernkrieg zu beteiligen, da für sie die Situation offenbar nicht so drückend war. So heißt es 1523 auch, dass sie das Recht hatten, ich zitiere, ihr Holz selbst auf die Brücke zu Straßburg und auf den Rhein zu führen. Die Lehnrichter durften ihr Holz, Thomas Flößerhoffmann, vom Eselbach bis Straßburg führen. Ich sehe, wie dich das eigentlich entzückt. Und dann muss ich wahrscheinlich dir sagen, du bist als Ortsvorsteher ja zwar am richtigen Ort, aber im falschen Jahrhundert. Dann habe ich wahrscheinlich auch die Route mal gefahren vom Eselbach bis Straßburg. Jedenfalls, das neckte den Neid der Schilder und Schiffer, für die die Lehnrichter eine unliebsame Konkurrenz waren. Wenn das Holz gut geht, so sagten die Schildacher, vernachlässigen die Lehnrichter ihre Höfe und wenn es ihnen unwert ist, dann widmen sie sich halt der Landwirtschaft. Dass sie auf zwei Beinen standen, die Lehnrichter demonstrierten, zwei von ihnen, der Bastian und der Matthias Arnold, am Höfen und am Rohrbach hoch, man kann das noch sehen. Mit Hauszeichen, die eben nicht nur die Pflugschar und die Axt zeigen, die waren Symbole für Ackerbau und Waldbesitz, sondern eben auch die Floßkegel, das Zeichen der Schiffer an zwei Höfen im hinteren Lehngericht. Einige der Waldbauern erbauten auch Sägmühlen, vor Eulersbach im Sulzbeck, im Hochstein, vor Reichenbächle, wo sie Bretter sägten, die auf die Flöße gepackt wurden. Im Jahr 1700 zum Beispiel nannte sich Hans Schillinger, ganz stolz Säger vor Eulersbach und Händler nach Straßburg. Übrigens belegt, den mein Kollege Dr. Helmut Hahn mir vermittelt hat. Das ging gut etwa bis 1766, bis Herzog Karl Eugen von Württemberg die Klagen der Schildhacher dann erhörte. Es gab damals 27 Lehngerichter, die ihr Holz selber vermarkteten und eigene Flößer, sogenannte Bauerngespann, hatten. Damit, so der Vorwurf, machen sie böse Märkte. Der Vorwurf der Schildhacher, sie machen böse Märkte, also sie verderben die Preise, statt den Holzhandel den Bürgern zu überlassen. Der Herzog, der in Stuttgart, regelte das Schiefertum nun folgendermaßen. Holzhandel und Flößerei durften überhaupt im oberen Kinzigtal nur noch 20 Berechtigte betreiben, davon nur noch 2 Lehngerichter. Die anderen, also vorhin hatten wir 27, die anderen 25 mussten ihr Holz ab sofort den privilegierten Schiffern verkaufen, und zwar zu deren Preisen. Herr Haas hat es ja vorhin auch schon kurz angeführt, zu deren Preisen, sodass der Hauptverdienst jetzt bei denen, also bei den Händlern, und nicht mehr bei den Erzeugern hängen blieb. Ich glaube, die Landwirte unter Ihnen können davon ein Lied singen, wo das Geld eigentlich hängen bleibt. Da aber lernte damals die württembergische Obrigkeit unsere Lehngerichter so richtig kennen. Was der Bauernkrieg und der arme Konrad nicht zustande brachten, geschah jetzt. Aufruhr und Kampf um die alten Holzrechte. Hier ein Befehl des Obervogts in Hornberg. Ich zitiere: Christian Röck, Frau Reichenbächle, Jakob Röck, Eichberg und Georg Bühler, Hofbauer, die mit einem Floß abfahren wollen, sollen sich dies nicht gelüsten lassen. Bei Konfiskation des Floßes und bei Zuchthaus für jeden. 1785 flößte Simon Bühler, der übrigens dem Simmelshof seinen Namen gab, flößte Simon Bühler ohne Erlaubnis Holz nach Kehl, was ihm eine durchaus hohe Geldbuße einbrachte. Interessanterweise reagierte er politisch und er veranlasste den Vogt Brüstle, das ist der Herrenweger, der damalige Herrenweger, Vorfahrer Manfred, er veranlasste den Vogt, alle Bauern in Boxen zu versammeln. Was taten sie? Sie verfassten einen Protest, wogegen der Schuldmeister seinerseits mit Verhören und Strafen vorging. Man duldete keinen Ungehorsam, ob er nun berechtigt war oder nicht. 1786 schrieb derselbe Hornberger Oberamtmann: Die Lehngerichter schreien unaufhörlich, das Recht zu haben, ihr Holz selbst verflößen zu dürfen. Zudem protestieren sie dagegen, dass sie dem Schildacher Schuldkreis unterstehen und sie möchten eine eigene Gemeinde aufmachen. Zitat Ende. Das sind nun die ersten Hinweise auf politische Selbstständigkeit, gespeist aus einer vermeintlichen oder auch tatsächlichen Benachteiligung. Und das wird fortan nun das zentrale Thema für Lehngericht sein. Der zweite Strang, der zur Selbstständigkeit dann führte, lag in einer Entfremdung zu Schildach, die auch schon im Dreißigjährigen Krieg begann. Damals gab es andauernd Durchmärsche von Truppen, die aus der Bevölkerung versorgt werden mussten. Der Schuldkreis, also damals auch im Schildacher Rathaus, da hatte man Probleme erst. Der damalige Schuldkreis hatte es so geregelt, dass Schildach die Soldaten einquartieren und Lehngericht dafür die Lebensmittel liefern musste. Das klappte nun hinten und vorne nicht. Die Bauern wohnten weit weg. Der damalige Haas schickte Boten, doch die kamen leer zurück, da jene die Bauern in die Wälder geflüchtet waren. Darauf ließen sich die Soldaten, die hungrigen Soldaten, auf die Höfe führen und plünderten, was bei den Bauern dann so ankam, dass, Zitat, die sauberen Schildhacher sie verraten hatten. Dies warf, und jetzt wird es wieder ernst, doch sehr tiefe Gräben auf. Bei den Lehngerichtern setzte sich die Meinung fest, dass Schildach sie andauernd plag und unehrlich an ihnen handelte, sozusagen trau keinen Schildhacher. In Schildach dachte man, die anderen wären Sturköpfe, sie wären schwerhörig und Drückeberger, Lehngerichter eben. 1687 wird von übler Harmonie berichtet und 1770 schrieb der Lehngerichter Vogt drohend: Wir wissen noch, dass wir einmal selbstständig gewesen sind. Und da war sogar etwas dran, wofür wir kurz noch mal ein bisschen tiefer zurück, nämlich ins 14. Jahrhundert zurück müssen. Damals taten sich, die Quelle ist ein bisschen undeutlich, aber taten sich die Lehnleute zusammen, um ein lästiges Übel loszuwerden. Sie mussten nämlich für die Pferde der Herren auf Schloss Schildach, wann immer es denen passte, Heu liefern und Stroh. Die Bauern fanden dann eine Lösung. Sie erwarben den Schweighof, da wo immer noch Schweigwiese danach heißt, sie erwarben den Schweighof und übergaben ihn der Herrschaft mit der Maßgabe, ich zitiere die Lehnsleute, dass die auf dem Schloss sich nun selbst mit Heu und Stroh versorgen und die Lehnleute nicht mehr weiter belästigen sollen. Das war nun durchaus ein politischer Akt, der eine bäuerliche Gemeinde voraussetzt. Sie ist 1462 denn auch erstmals als Gericht der Lehen belegt. Lehen, ist klar, das sind die Höfe, die den Bauern in Erbleihe überlassen wurden, damals insgesamt 42. Sie bildeten ein Gericht, das Gericht war mal die Bezeichnung für einen Amtsbezirk, und in diesem Gericht waren die Richter die Amtsträger. Diese Richter übten über die Lehnsleute sowas wie die niedere Gerichtsbarkeit aus, sie schlichteten etwa Streitigkeiten. Außerdem hatten die Lehnleute, das ist ganz interessant, demokratisch nämlich, auch eine eigene Versammlung namens ein freies Jahrgericht, und zwar immer am Dienstag nach St. Gallus im Oktober, dann, wenn die Ernte eingebracht war. Da kamen sie zusammen, ich vermute im Wirtshaus neben der Schildacher Kirche, um zu klagen, um sich zu besprechen, um Beschlüsse zu fassen, wie damals der Kauf des Schweighofs. Nach 1462 heißt es dann, dass aus dem Lehen und aus dem Stadtgericht ein einziges Gericht gemacht, dass sie also vereinigt wurden. Und das entsprach der damaligen Politik der Landesherren, nämlich diese alten bäuerlichen Gemeinden zu begrenzen. Statt selbstständig im Lehngericht zu tagen, saßen seine Vertreter nun im Schildacher Stadtgericht mit dem Schuldheiß als Amtsträger. Ein Lehngerichter war sogenannter Beifogt, aber er musste in der Hauptsache darauf achten, dass die Bauern ihre Pflichten erfüllten, etwa die Frondienste. So mussten sie, die Lehngerichter, das Brennholz auf Schloss Schildach führen, sie mussten dort den Tiefbrunnen säubern und Furfronen waren auch für die Pfarrei angesagt, zuletzt noch 1839 beim Bau der heutigen evangelischen Kirche. Auch später, wir sind jetzt schon um 1800, war das Verhältnis zwischen beiden Seiten nicht besser. 1816 hieß es, dass die Schildacher die Lehngerichte bei jeder Gelegenheit necken. Weshalb wird leider nicht gesagt. Was sich jedoch änderte, war die Staatszugehörigkeit, da Schildach und Lehngericht 1810 von Württemberg an Baden kamen. Die badische Politik hatte damals alle Mühe, ihr neue Staatsgebiete zu integrieren, sodass man auf liberale Reformen setzte. So hieß es 1809, ich zitiere, dass eine Gemeinde durch Trennung von einer anderen neu entstehen konnte. Das nahm man zuerst im Harmersbach wahr, wo zwischen Ober- und Untertälern Streitereien an der Tagesordnung waren. Ich zitiere, Lumpen, nicht wert, dass sie das Brot fressen, gewürgt, die Hosen zerrissen. Ob es auch bei uns so zuging wie im Harmersbach-Tal, ist nicht belegt. Doch schreibt unser Heimatforscher Hermann Fauchs von immerwährenden Händeln und einer unerbittlichen Atmosphäre, während die Lehngerichter sahen, wie 1812 die Gemeinden Ober- und Unterharmersbach entstanden. Das muss für sie das ersehnte Exempel gewesen sein, sodass sie noch im selben Jahr die Trennung von Schildach beantragten. Man ließ dann auch ganz demokratisch die Bürger abstimmen. In Schildach 198 dafür und 28 dagegen, im Lehngericht volle Zustimmung bis auf einen, ich weiß nicht, und Morgenstern, ob wir den noch finden, im Archiv, da war das einzige Lehngericht, das dagegen war. Vielleicht war es auch ein verkappter Schilder. Jedenfalls volle Zustimmung und treibende Kraft war Matthias Bühler, Eulersbacher, der 1817, denn auch erster Vogt der neuen Gemeinde wurde. Nach Lehngerichter Vorbild trennten sich übrigens 1819 dann auch Schenkenzell und Bergzell. Über die ersten Jahre der neuen Kommune ist leider nichts bekannt. Die Akten waren beim Bürgermeister Arnold im Rohrbach und wurden 1835 durch Brand vernichtet. Dennoch sind wichtige Ereignisse zu vermelden. An zwei Plätzen machen sich Unternehmer daran, die kommende Industrieentwicklung auch hier zu realisieren, wofür sich die beträchtlichen Wasserkräfte des Lehngerichts anboten. 1816 nutzte der Schildauer Schiffer Philipp Dorner den Bach in Welschdorf für die Gründung einer Papiermühle. Später eine Kunstmühle, entstand hier ein noch heute florierender Industriestandort. Ich sage nur Junghans Stahl und BBS. Dass hier auch Hans Grohe begann, ist kaum bekannt. Er wäre eigentlich im Lehngericht groß geworden, wäre seine Werkstatt nicht nach einem Jahr, nämlich schon 1901, abgebrannt. Eine andere Wasserkraft, die trieb die Säge des Hofsteiner Hofs. Die Säge des Hofsteiner Hofs, 1841, erwarb sie ein Johann Müller, ein Industriepionier aus der Schweiz, der hier eine Nähfadenfabrik begründete. Es war die erste Fabrik des Kinzigtals überhaupt. 1859 hatte sie schon 170 Arbeiter, die Hälfte übrigens Kinder und Jugendliche. Dieser Johannes Müller war ein sehr innovativer Mann. Er erwarb den Pflug, er baute dort einen Tanzsaal und begann vor Eulersbach hier eine Seidenraupenzucht. Vom Mosenkapf leitete er eine Schwefelstahlquelle für Trinkuren zum Pflug. Man weiß nicht, weshalb es dann doch nicht klappte, jedenfalls stand Bad Eulersbach hier damals direkt vor der Tür. Es sind Dinge, die ich eigentlich für die Petra Feist noch gemünzt habe, die im Urlaub höre ich, aber es gibt sicher jemanden, der ihr sagt, welche Chancen sie eigentlich noch hätte, vom Tanzsaal bis also zur Seitenraubenzucht mit den Trinkkuren. 1889 führte Gustav Karlin, eine ebenfalls überragende Unternehmerpersönlichkeit, die Nähfadenfabrik dann als Tuchfabrik weiter. Als sie ihr 50-jähriges Jubiläum feierte, war sie eine Firma mit Weltruf, zugleich Hauptarbeitgeber für Lehngericht und Schildach. Entsprechend krisenhaft war dann die Situation, als Karlin 1968 die Tore für immer schloss. Wobei die Familie Karlin ja bis heute mit Lehngericht sehr verbunden ist. Ich erwähne nur den Karlinwald im Reichenbächle und ich freue mich, dass der Urenkel von jenem Gustav Karlin, der Peter Brandt, heute mitten unter uns ist. Er hat zum Fest sogar Lehngerichter Pracht angelegt. Als Industriestandort ist der Hohenstein jedoch geblieben. Durch die Firmen Grieshaber und Vega, die sich in den 1970er Jahren hier angesiedelt haben. Dann 1848-49 schlug die Revolution ihre Wellen auch bis hierher ins Lehngericht. Damals erarbeitete die Nationalversammlung in Frankfurt eine Verfassung, auf die die Bürger mit Petitionen Einfluss nahmen, ganz demokratisch, von denen eine auch hier das Lehngericht bewegte. Um was ging es? Es ging um die Schulen, die Volksschulen, die unterstanden bisher den Kirchen, also den Pfarrern, und die sollten jetzt in sogenannte neutrale Staatsanstalten übergeführt werden. Das wurde damals sehr vehement diskutiert und diese Forderung nach Staatsanstalten, die haben damals sage und schreibe 110 Lehngerichter befürwortet. Die allermeisten haben unterschrieben, voran Bürgermeister Kirgis, Höfenhof und der gesamte Gemeinderat. Die übrigen Unterschriften sind die Namen der heutigen Lehngerichter, wie sie alle so heißen. Arnold, Brüstle, Bühler, Feist, Fichter, Frick, Haber, Kirgus, Schmalz, Schuler, Schwenk, Summ, Röhrle, Wolver, Zanger. Ernst wurde es dann 1849, als die Preußen einmarschierten, wogegen der Volksaufstand aufgerufen wurde. Die Gemeinden bildeten Wehrmannschaften, also auch Schilder, im Lehngericht, und setzten sie in Marsch. Nicht so jedoch im Lehngericht, wo der Gemeinderat sich weigerte, sie ausrücken zu lassen. Als Waldbauern hatte man doch nicht den revolutionären Anblick derer, die nichts zu verlieren hatten. Als die Wehrmänner noch etwas ratlos auf dem Schilderer Marktplatz rumstanden, kamen zwei junge Schilderinnen mit Stecken, hauten und beschimpften sie, wie berichtet wird, und brachten sie dann doch dazu, loszuziehen. Und so waren dies, wie es heißt, Männer aus dem Volk, Bügler, Mahlknechte, Bierbrauer, Weber, die ihr revolutionäres Aufbegehren später dann übrigens mit Zuchthaus und Geldstrafen büßen mussten. Der Schweizer Schriftsteller schrieb damals, den Deutschen ist die Freiheit eingesalzen worden, darunter auch diesen 16-jährige Richter Wehrmännern. Damit war auch die Hoffnung auf Besserung der gesellschaftlichen Verhältnisse in Deutschland erst einmal geschwunden. Überbevölkerung, Arbeitslosigkeit, Ausbeutung und krasse soziale Gegensätze. Von der Bevölkerungszunahme blieb auch Lehngericht nicht verschont. Von 1799 bis 1846 stieg sie um 370 Menschen, also innerhalb von 50 Jahren ein Plus von 60%. Dazu kam eine Hungersnot, die auf dem Land genau die traf, die von der Hand in den Mund lebten, die Gütler und die Tagelöhner. Als Aufweg blieb vielen nur die Auswanderung. Sie erreichte in Baden damals einen Höhepunkt, als 62.000 Menschen, 5% der Einwohner, das Land verließen. Dies spiegeln genau auch die Zahlen aus Lehngericht, das mit 48 Männern, Frauen und Kindern ebenfalls 5% verlor. Was sie zu diesem ultimativen Schritt brachte, beschrieb die als 16-Jährige gegangene Anna Schwenk vom Rohrbach. Ich darf sie zitieren. Wir waren 11 Kinder, als die Mutter starb. Unsere Familie wurde aufgelöst und ich kam auf den Hof einer Tante, wo ich auf den Feldern Boden tragen musste. Es wurde viel über Amerika gesprochen und ich wünschte mir auch, in dieses Land zu kommen. Als erster ging mein Bruder Johann und schickte Geld, damit wir anderen nachkommen konnten. 1864 bin ich dann mit meiner Schwester Barbara, ihrem Mann, dem ein Jahr alten Baby, nach Amerika losgefahren. Das war das Schicksal der Anna Schwenk, siehe unsere Lehngerichtschronik. Eine gewisse Besserung geschah dann erst nach 1871 mit der Reichsgründung und der Hochindustrialisierung. Durch den Eisenbahnbau erreichte diese auch Lehngericht, 1886 von Wolfach her, 1892 von Schramberg. Ein neues soziales Miteinander zeigen auch die Vereinsgründungen. 1883 versammelten sich erstmals die Imker bei Christian Blumenstein, Wirt vor Eulersbach, sie nannten ihn Bienenvater übrigens, weil er behauptete, dieser Christian Blumenstein, die Bienensprache zu verstehen. Er muss ein gehöriges Original gewesen sein, weil er etwas kurzatmig war, offenbar das B wie ein P aussprach, also statt Bienen immer Pienen sagte. 1911 spalteten sich die Lehngerichter vom Militärverein Schildach ab für einen eigenen Verein mit 80 Mitgliedern. Zeitgenossen, übrigens ist er Lehngerichter Militärverein, wegen ihres schneidigen Aufredens mit Regenschirmen über der Schulter noch in Erinnerung, also statt Gewehren haben sie ihre Regenschirme geschultert. Gegenstück war der Rat- und Saffra-Verein, ein Kind der Arbeiterbewegung, mit der Mitgliedschaft von Frauen, erstmals im Verein, mit der Mitgliedschaft von Frauen und den Korsos der blumengeschmückten Räder als Markenzeichen. 1912 gründeten dann 18 Hinterlehngerichter eine Musikkapelle. 1919 folgte ein im Vorderlehngericht, die auf den Strophen übrigens legendäre italienische Nächte feierte. Da muss ich nämlich ein Brüschlik scharf angucken. Das müsste sie doch ein bisschen faszinieren. Eine italienische Nacht im Vorderlehngericht auf den Strophe mit ihrer Musik und ihrer jungen Frau, das wäre doch etwas. Beide Vereine fusionierten 1932. Das Fest war beim Deisenbau auf der Anhöhe dort mit einem Feuerwerk, wie es, so die Zeitung, die Gemeinde Lehngericht noch nie gesehen hat. Ein tiefer Einschnitt war dann der Erste Weltkrieg, katastrophal aufgrund seiner männerverschlingenden Schlachten, denen erstmal 4 Jahre lang niemand Einhalt gebot. Und das Kriegsungeheuer verlangte fortwährend neue Opfer, auch aus dem Gericht. Sie summierten sich bis 1918 auf 39 Söhne der Gemeinde, die oben am Gedenkkreuz steht. Ein eigenes, sehr eindrucksvolles Mahnmal setzte die Familie Wörle Ramsel 2 Söhnen, die mit 20 und 23 gefallen waren. Und damit war das Leid nicht beendet. Zurück blieben Witwen, Waisen und Bräute, Hof- und Geschäftsinhaber standen ohne Nachfolger da. Auch wirtschaftlich war der Krieg nach 1918 lange nicht ausgestanden. Baden war Grenzland mit undurchlässigen Grenzen und zugleich entmilitarisierte Zone, wo die Wirtschaft einfach nicht ins Laufen kam, da hier niemand investieren wollte. Das traf auch die Holzindustrie. So hieß es 1929, die Hälfte unserer Sägewerke liegt brach. Die Folge war eine Absatzkrise, die besonders die Waldbauern schwer traf. Der Holzpreis fiel auf den Stand von 1856. Da ergriff der Lehngerichter Bürgermeister Wilhelm Bühler die Initiative. Flammenzeichen der Not nannte er eine Aktion, für die er schrieb. Das Jahr 1930 brachte Missernten. Der Roggen fiel schon auf dem Feld aus, das Mehl zum Brot musste gekauft werden, ebenso der Hafer für Pferde und Jungvieh. Obst gab es keines, die Mostfässer waren leer, das Bargeld zerfloss, Langholz ist unverkäuflich geworden. Die Preise für Brennholz, Schweine, Vieh, Butter, Eier decken die Kosten nicht. Wir sehen die Stilllegung der Sägewerke, wir sehen die brotlosen Sägearbeiter und Holzhauer, die dem Winter mit Bangen entgegenblicken. Uns ist das Lächeln vergangen. Die Quittung auf diese wirtschaftliche Situation wurde bei den Wahlen ausgestellt, wiewohl die Politik und die damaligen Staaten aufgrund der Weltwirtschaftskrise und der politischen Extreme selber in allergrößter Not war. 1930 bis 1933 geschah dann auch im Lehngericht der Erdrutsch zugunsten der Nazis, die auf 25, 57, sogar 67% hier kamen. Verlierer waren die demokratischen Parteien, die Liberalen, die SPD, nur die Kommunisten, das andere Extrem, lehnten zu. Die Erklärung, denke ich, ist in den geschilderten Problemen der Land- und Waldwirtschaft zu suchen. Lehngerichter Leitfigur war der schon damals genannte Wilhelm Bühler, Eulersbachhof, der bereits 1924 mit 95% zum Bürgermeister gewählt worden war. Er wandte sich 1933 dann der Hitlerbewegung zu, weil er überzeugt war, dass mit Hitler nun alles besser würde. Genau gegenteilig handelten übrigens 4 Lehngerichter Kommunisten mit einem kaum bekannten waghalsigen Protest. Sie seilten sich am Hohenstein ab und malten Hammer und Sichel an die Felswand. Bürgermeister Bühler hier nicht weiter zu erwähnen, also hier einen Schnitt zu machen, das wäre meiner Meinung nach unredlich. Er ist eine Person der Zeitgeschichte, die sich der historischen Erinnerung stellen muss. Um es gleich zu sagen, ich halte ihn durchaus für einen fähigen Kommunalpolitiker, der Lehngericht in seiner bäuerlichen Struktur erhalten, aber auch voranbringen wollte. Angesichts der Wohnungsnot erschloss er den Herdweg, die Bauplätze verkaufte er für 1 Reichsmark pro Quadratmeter. 1937 erwarb er das Rathaus und richtete dort die Milchzentrale ein, wo ich als Bub auch noch Milch geholt habe. Bühler hielt sich dies zeitlebens zugute, als Beispiel, wie er schrieb, dass man fortschrittlich wirkte. Auf der anderen Seite fällt aber auf, wie er sich bei den neuen Machthabern in Szene setzte, so durch die Ehrenbürgerrechte für Hitler und Gauleiter Wagner. Man kann es nur sich so erklären, dass Bühler eine Chance sah, seine kleine Gemeinde durch besondere Anhänglichkeit ins Blickfeld zu rücken, sozusagen. Lehngericht sollte im neuen Deutschland mit ganz vorne dabei sein. Dazu gehörten auch die farbenprächtigen Auftritte, vor allem im Lehngerichter, etwa beim großgefeierten Erntedankfest. Die Tracht war jetzt Ausdruck des sogenannten Nährstands, der in Nazi-Deutschland eine große ideologische Aufwertung erfuhr. Auf der anderen Seite sahen sich die Bauern den sogenannten Erzeugungsschlachten ausgesetzt und mussten dafür bis zum Umfallen arbeiten. Die Preise für die landwirtschaftlichen Produkte waren staatlich reguliert und so niedrig wie nie zuvor. Im täglichen Umgang, wie mir berichtet wurde, gab Bühler den durchaus strammen Nazi. Von den Schulkindern ließ er sich den Hitlergruß zeigen, er war schnell dabei zu drohen, nicht nur wenn Hakenkreuzfahnen irgendwo fehlten. Er machte auch Karriere und wurde Forstabteilungsleiter beim Reichsnährstand in Karlsruhe. Dass er mit dem Auto nach Berlin zum Führer gefahren sei, gehört aber, denke ich, zur Legendenbildung, wie sie für einen, der sich im Dunstkreis der Macht bewegt, oft zu beobachten ist. Zur tragischen Figur wurde Bühler dann seit 1937. Per Gesetz wurde Lehngericht als Industriegemeinde eingestuft, die an Wohngemeinden wie Schildach, woher die Arbeiter kamen, fast die ganze Gewerbesteuer abführen musste. Damit waren auf einmal in Lehngericht keine Investitionen mehr möglich. Die bisher solide Gemeinde hing am Tropf staatlicher Zuweisungen. Bühler schreibt, unangenehme Überraschungen folgten am laufenden Band, was durchaus politische Kritik war. Dennoch einmal, so würde ich es vielleicht ausdrücken, einmal unter die Wölfe gegangen, musste er mit ihnen heulen, und dies bis zum bitteren Ende. Das kam am 21. April 1945 durch französische Truppen in Vorderlehngericht, hier nicht ohne Kampf, mit zwei deutschen Soldaten und vier Lehngerichtern, die dabei getötet wurden. Auch der Hinterhof wurde in Brand geschossen. Der Zweite Weltkrieg brachte Lehngericht also einen weiteren Aderlass von insgesamt 49 Gefallenen und 29 Vermissten. Nicht zu vergessen sind auch die polnischen und die russischen Zwangsarbeiter in den Fabriken und hier auf den Höfen, wo sie, wie man mir immer wieder erzählt hat, großteils gut behandelt wurden. Meist saßen sie beim Essen verbotenerweise mit am Tisch. Der Satz, wer mit uns schafft, der isst auch mit uns. Den Satz habe ich von Herrn Bühler als Missbauer dankenswerterweise gehört. Wer mit uns schafft, der isst auch mit uns, wurde dem kontrollierenden Ortsbauernführer mehrfach wohl entgegengehalten. Hatte Lehngericht äußerlich an Fabriken, äußeren Brücken, Gleisen und Straßen den Krieg also fast unbeschadet überstanden, so stellte sich die Nachkriegszeit auch hier äußerst schwierig dar, mit großen Aufgaben für die Gemeinde, wo bis 1946 noch Wilhelm Bühler, dann Karl Bühler, Weidenmatthäus und von 1966 bis 1974 Gustav Kramer als Bürgermeister amtierten. Sie hatten es mit der Ernährungs- und Wohnungsnot und der dauernden laufenden Zuweisung von Ostflüchtlingen zu tun und wussten manchmal nicht, wo sie die Leute unterbringen sollten. Und dazu kamen noch, wie vorhin von Herrn Haas auch erwähnten, Eingemeindungsgelüste der Stadt Schildach. Auf sie reagierte man im Lehngerichter Rathaus besonders gereizt. Die Konflikte, die 1817 zur Selbstständigkeit führten, waren noch unvergessen. Und man unterstellte nach wie vor den Schildachern alles, nur nichts Gutes. Als 1946 Schildach schon wieder eine Bereinigung forderte, schrieb Wilhelm Bühler, dies würde zum absoluten Ruin führen. Es waren starke Worte, die aber die Gemütslage der Lehngerichter wohl ausdrückten. 1952 unterschrieb der Gemeinderat eine neue Kampfschrift, wo es am Schluss kurz und bündig hieß, Lehngericht wird sich nie mit einer Eingemeindung einverstanden erklären. Die Schildacher Fasnet löste das Problem folgendermaßen. Mir könntet, wie in frühere Jahre, das Ding auch andersrum vergoren. Schilder gar zu ledrig, da hätte man manche Sorge nicht. Das ist der Bürgermeister von dem Gericht. Fortsetzung dieses Fasensgerichts dann auch in unserem Buch. 1956 landete Lehngericht dann selbst einen Coup, als es das Reichenbächle schluckte. So hatte man 1967, vor 50 Jahren, als es von der 50-Jährige der Selbstständigkeit anstand, eine gehörige Portion Selbstbewusstsein in Lehngericht. 1100 Einwohner, 2200 Hektar Wald, 100 landwirtschaftliche Betriebe, wachsender Fremdenverkehr, die Tuchfabrik Kalli mit 400 Beschäftigten, das Junghanswerk 250 Beschäftigte, die Kistenfabrik auf der Schmelze, mehrere Transportunternehmen und Sägewerke. Die Presse titelte: Mitten im Wald eine blühende Industrie, reizvolle Landgemeinde voller Kuriositäten. Gustav Kramer rechnete fürs Jahr 2000 mit 1800 Einwohnern. Dann sollten auch die Wege ausgebaut, die Wasserversorgung und die Abwasserbeseitigung gesichert sein. Vor Eulersbach, also hier, war ein Rathaus, auf der Sommerwies ein Sportplatz und in Welschdorf eine neue Schule geplant. Wie Sie wissen, kam dann alles ganz schnell ganz anders. Die in den 1970er Jahren in Gang gesetzte Gemeindereform hielt Mini-Gemeinden für nicht mehr tragbar, was eben dann auch Lehngericht traf. Da halfen dann auch keine Memoranden mit starken Worten mehr. Das Land setzte auf finanzielle Anreize und noch konnte man sich das günstigste Angebot aussuchen. Das nahm auch Gustav Kramer wahr, der, gewiefter Kommunalpolitiker und stolzer Lehngerichter, seiner Gemeinde die beste Lösung bieten wollte. Das war überraschenderweise zuerst nicht Schildach, sondern Schramberg, wofür höhere Zuweisungen geflossen wären, ja, wenn nicht unser Altbürgermeister Peter Rottenburger dies spitz gekriegt und so gekontert hätte, dass Kramer nicht mehr Nein sagen konnte. Er duckt sich jetzt ein bisschen vorne weg. Stichwort gewiefter Kommunalpolitiker gilt, glaube ich, nicht nur für Gustav Kramer in diesem Zusammenhang. Beide jedenfalls fanden einen fairen Deal, das habe ich fast Präsident Trump zitiert, einen fairen Deal über die freiwillige Eingliederung in die Stadt Schildach, die am 1.4.1974 dann wirksam wurde. Lehngericht bekam, Thomas Kipp hat schon darauf hingewiesen, die Ortschaftsverfassung, die es, wenn man es vergleicht, fast so behandelt, wie es schon vor 1817 der Fall gewesen war. Und damit schließt sich der Kreis mit dem, was wir schon anfangs gesehen haben. Mit einem Zug zur Selbstständigkeit, einem Eigenbewusstsein, das sich ungern unterkriegen lässt, einer aufgrund der Landschaft speziellen Interessenlage, die Legrichter eben zu Legrichtern macht. Ich selbst habe jedenfalls verstanden, das muss ich gestehen, warum viele von Ihnen einfach Legrichter sind und Legrichter bleiben möchten. Und wenn Sie Ihrerseits irgendwann irgendwem aus Ihrer langen Vergangenheit erzählen, so denken Sie doch zum Beispiel an die Aktivisten, die am Hochstein ein Zeichen gegen den Faschismus setzten, oder an die junge Anna Schwenk, die die Not vom Rohrbach nach Amerika trieb, oder an Simon Bühler vom Liefersberg, der um sein altes Recht kämpfte und keine Scheu vor der Obrigkeit hatte. Das hat übrigens auch Gustav Kramer von sich gesagt, der letzte Bürgermeister. Keine Angst vor hohen Tieren, woran Bürgermeister Thomas Haas in seiner Dauerrede am 4. Mai 2016 erinnert hat, und was ich, wie ich meine, einer der wichtigsten Charakterzüge ist. Wahrscheinlich, jetzt gehe ich auf das ein, was der Haas vorhin gesagt hat, brauchen Sie diesen Charakterzug nicht mehr so sehr, denke ich, wenn ich an Ihre Rede von eben denke, wenn Sie richtig verstanden habe, aber ich denke, so schnell ändern sich die Leute dann auch nicht und man weiß ja nie, was noch alles kommt. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.